Ohr weg, ne? Ich brauche den. Liebe Frau Kummer und liebe sonstige Verantwortliche und die beiden Herren will ich extra begrüßen, auch Herrn Ronheimer, den ich lange nicht gesehen habe. Aber vor allem, liebe Anwesende, danke auch für die Einladung. Es ist nicht mein Leib- und Magenthema. Ich habe Politologie im Nebenfach in München studiert, aber das ist auch schon 1000 Jahre her, habe mich jetzt aber hineingekniet. Ich arbeite jetzt als Philosophin. Einige wissen das, dass das natürlich ein Mitgehen erfordert. Ich hoffe, dass ich das in einer knappen Stunde bekomme. Also bei Philosophie ist es ja immer das Problem, ich darf den alten Karlauer wiederholen. Danke, ich habe es lieber nicht. Ich habe einmal das Glas Wasser über mein Manuskript geschüttet. Das ist mein Trauma. Also den alten Karlauer wiederholen. Was ist Philosophieren? So lange über das Unbegreifliche reden, bis es zum Unverständlichen geworden ist. Und das ist natürlich genau der falsche Weg. Das heißt, wir wollen versuchen, Schichten freizulegen. Ja, wir beginnen mit den ganz normalen kleinen Analysen. Das heißt, wir überlegen, was heißt Pluralismus, was ist Toleranz, was ist Überzeugung und in welchem Spannungsfeld stehen sie zueinander. Und dann versuchen wir aber auch in eine tiefere Freilegung noch zu gehen. Ja? Denn wenn wir das auf rein politologischem Wege versuchen, hat das einen Sinn, hoffe ich jedenfalls. Aber es ist gleichzeitig so, dass alle diese Dinge, da stimme ich Frau Kummer zu, noch tiefer begründet werden müssen. Das heißt, die eigentlichen Begründungen fehlen dann. Ja? Dass wir Strukturen brauchen, um zusammenzuleben, ist evident. Aber warum diese Strukturen? Deswegen brauchen wir da nochmal einen Schub, um tiefer hineinzugehen. Ja, ich beginne. Bin ich gut verstehbar? Ja? Schön. Ja, der erste Gedanke, Bau des Lebendigen. Eine Gegenspannung. Geht schon philosophisch an, aber gehen Sie mit, es geht alles. Also Bau des Lebendigen. Man kann kein Seil spannen, wenn man es nur an einem Ende befestigt. Der Satz stammt von einem Regisseur aus der damaligen DDR, Heiner Müller. Ist vielleicht für Wien jetzt nicht ganz repräsentativ gewesen. Ich weiß nicht, ob Müller mal hier inszeniert hat. Er war eigentlich ein Revoluzzer innerhalb der alten DDR. Gleichzeitig ein Agnostiker, wie üblich. Und den Satz hat er kurz vor seinem Tod gesagt. Er beklagte damit nämlich im Grunde etwas, was man ihm nicht zugetraut hätte. Eigentlich das Verlöschen der Metaphysik. Jetzt war er natürlich überhaupt kein Metaphysiker. Ja, reiner, also wirklich ein großer Künstler, aber auch ein Pragmatiker. Er meinte aber damit, und zwar in dieser öden und auch sehr spießbürgerlichen DDR, in der ja wirklich geistige Höhenflüge per se schon unterbunden waren, er meinte damit das Verlöschen eines Anderswo, das über das Bekannte und Eigene auch mal hinausführt. Und die bloße Sehnsucht, immer nur Sehnsucht zu haben, war ihm zu wenig, sondern man muss das Seil auch mal irgendwo befestigen können. Er wusste aber nicht genau wo. Wir lösen das jetzt nicht für ihn, aber in unserem Zusammenhang heißt es jetzt einfach, man kann keinen Pluralismus entwickeln, wenn man ihn nur an der Toleranz festmacht und die Überzeugung auf der anderen Seite ächtet. Ja? Also wir brauchen zwei Positionen. Man kann auch umgekehrt sagen, Pluralismus gelingt nicht, wenn ich nur über die Überzeugung auf der einen Seite rede und auf der anderen Seite die Toleranz dann offen lasse, ja, oder locker lasse. Also wir wollen einfach Seil spannen, ganz einfach. Das Seil des Pluralismus spannt sich zwischen Toleranz und Überzeugung. Deswegen müssen wir beide Positionen erstmal auch voneinander sehr stark trennen. Warum ist das so wichtig? Leben entfaltet sich immer in Spannung. Das möchte ich jetzt einfach an den Anfang stellen. Im Hin und Her von Herausforderungen, die sich beständig verschieben. Wenn wir Zeit hätten, könnte man das deutlicher sehen. Es gibt keinen Wert, Tugend, Haltung, die nicht sofort auch einer Gegenspannung bedarf, sonst verrutscht sie einfach hin. Ja? Ein Mensch, der nur ehrlich ist, also uns nur ehrlich die Meinung sagt, ist unerträglich. Ja? Also das heißt, da gehört natürlich, und zwar nicht Nachgiebigkeit dazu, sondern es gehört nochmal dazu, sowas wie Feinfühligkeit, wann sage ich denn welche Dinge ehrlich? Ja? Und nicht einfach dieses brühwarme Attackieren und ich habe ja sowieso recht. Ja? Also das heißt, es gibt nochmal Tugenden, es gilt auch für Tugenden. Tugenden brauchen in diesem Sinne nochmal eine Gegenspannung, damit sie nicht in die Haltung einer eine Form von Aggressivität auch umschlagen. Also eine Form von wo einfach etwas verrutscht, weil das Gesamtgefüge des Lebendigen, braucht immer eine Bändigung durcheinander, gegenseitig. Also wir können ganz einfach sagen, das ist schon ein ganz elementares Moment, etwas, was gebaut ist, was steht, gewinnt seine Dynamik erst wieder, wenn ich es in Bewegung bringe. Ne? Also ich mache es nochmal viel einfacher. Leidenschaft erhält erst Fassung und wird dann erst überhaupt lebbar, wenn ich ein Maß habe. Ja, vielleicht, das leuchtet vielleicht noch am ehesten ein. Also wenn Leidenschaft durchbrennt, ist sie im Grunde fast schon mörderisch. Ja? Das heißt, irgendwo braucht sie einen Gegenhalt im Maß und dann kann sie sich aber auch entfalten. Ja, klassisch, wir haben hier einen Kamin, also man kann natürlich hier Feuer machen im Zimmer, das geht ja nicht. Ja? Das heißt, die Form für die Fülle, das ist immer das Problem. Und das ist das, was eigentlich das Lebendige lebendig hält. Also, und in dem Sinne bauen wir jetzt Pluralismus auf zwischen zwei Polen. Und die sind erstmal sehr differenziert, sehr voneinander getrennt. Also, Pluralismus. Der Sinn des Pluralismus und dann auch seine Fehlformen. Erster Gedanke ist jetzt erstmal kreist um dieses Thema. Wir sind damit auf politischem Feld und das wird uns nicht genügen, aber wir schauen erstmal in die politische Frage hinein und dann können wir versuchen, noch eine andere Schicht zu öffnen. Der demokratische Rechtsstaat ist wesentlich von Pluralismus bestimmt. Pluralismus ist die freie Meinungsäußerung von Bürgern in vieler Hinsicht. Dazu gehört Religionsfreiheit, dazu gehört kulturelle Unterscheidung, dazu gehört überhaupt zugelassene Differenzierung, und zwar auf vielen Ebenen. Das bedeutet aber von Anfang an, dass sich Pluralismus auch schon gleich in einem definierten Rahmen befindet, das heißt in einem definierten rechtlichen Rahmen. Dazu wird morgen sicher noch sehr viel Deutlicheres kommen. Das heißt, Pluralismus kann nicht überhaupt nur sprießen, sondern er muss sich, ich rede jetzt mal von Deutschland, im Rahmen des Grundgesetzes oder auch des bürgerlichen Gesetzbuches bewegen. Ja? Ich kann nicht unter Berufung auf Pluralität, wie es jetzt in Dresden vor einiger Zeit der Fall war, ein Schaf auf der Augustusbrücke schächten, ja? Unter Berufung auf Religionsfreiheit. Also natürlich kann ich, aber das ist jetzt die Frage, ist das schon zulässig? Es hat eine lange Diskussion gegeben und es wurde entschieden, dass das eben nicht geht. Also wir haben jetzt auch verschiedene Wertigkeiten. Religionsfreiheit ist in diesem Fall jetzt zurückgetreten hinter einem anderen Anspruch. Ja? Hier kommen verschiedene Anspruchsrechte, die miteinander austariert werden müssen. Also Pluralismus ist kein Freibrief, sondern bewegt sich von Anfang an in einer bestimmten gesetzlichen Normierung und vor allem eben auch nochmal im Rahmen des Grundgesetzes. Das ist in Österreich nicht anders. Freiheit ist nach dem bekannten Wort Rosa Luxemburgs die Freiheit des anderen. Immer auch. Ja? Also ich kann natürlich meine Freiheit ausspielen, aber der Augenblick, ich gerade ja automatisch, ich gehe gerade von mir her ja an Grenzen, weil der andere auch frei ist. Pluralismus hat deutliche Grenzen. Und es ist die Frage, wie die normiert werden. Und ob diese Normen verändert werden können, wie weit sie gedehnt werden können oder ob sie auch mal wieder zurückgenommen werden, schauen wir uns noch gleich nochmal an. Auf jeden Fall halten wir mal fest, dass Pluralismus in einer Gesellschaft, und zwar ein legaler, also ein im Rahmen bestimmter Vorgaben möglicher Pluralismus, ein Anzeichen demokratischer Reife ist. Ein Anzeichen demokratischer Reife. Gesellschaften, die keinen Pluralismus zulassen, sind im Wesentlichen eben nicht reif. Also müssen etwas verteidigen, müssen noch etwas eingrenzen, müssen etwas kontrollieren, während ein entwickelter Rechtsstaat so etwas wie Pluralismus sehr wohl hat, auch wünscht. Zweiter Gedanke, also das ist erstmal die positive Position, jetzt kommt aber die Frage, Pluralismus ist nicht ungefährdet, warum nicht? Alles, was mit dem Menschen zu tun hat, das anthropologisch Lebendige, kann kippen. Ich möchte nachher ein paar Momente zeigen, wo wir wahrscheinlich in einer Gefährdung stehen. Und dann verliert Pluralismus seine befriedende Wirkung. Also solange jeder in einem bestimmten Rahmen eben seinen Selbstausdruck darstellen kann, ist das ja ein Moment von Friedlichkeit. Aber der Augenblick, wo das verrutscht, wird diese Friedlichkeit verloren, sie wird sogar umgedreht. Und das Schwierige ist jetzt, dass Pluralismus ja kein Wert in sich ist, sondern ein abgeleiteter Wert. Ja, es steht nicht in der Werteskala ganz oben. Wovon ist er abgeleitet? Das Wort ist gefallen von Freiheit. Aber deswegen haben wir gerade nochmal zu fragen, ist Freiheit selber ein letzter Wert? Das ist eine entscheidende Frage. Und wir werden sehen, dass die Politik das eigentlich nicht beantworten kann. Für die Politik, also für die Demokratie, ist Freiheit ein sehr hoher Wert, möglicherweise sogar ein letzter Wert. Aber sie selber kann ihn nicht mehr begründen, deswegen werden wir da nochmal weiterfragen. Aber Pluralismus ist abgeleitet von Freiheit. Ja? Ja, jetzt gehen wir mal in die Extreme rein. Das heißt, da, wo sich dieses Entfalten und dieses sich selbst in seine Möglichkeiten auch einbringen in die Gesellschaft nicht mehr stimmt. Das liegt übrigens auf der Hand, keine großen Überraschungen. Eine Extrem, die völlige Beliebigkeit. Der Augenblick, wo sowas eintritt, ist nicht nur Gemeinschaft am Ende. Gemeinschaft beruht ja auf gemeinsamen, deswegen heißt sie Gemeinschaft, gemeinsamen Überzeugungen, sondern auch Gesellschaft. Gesellschaft ist ja der trocknere Ausdruck. Gesellschaft ist ein strukturelles, durch Recht geschütztes Zusammenleben. Aber auch dort werden sogar Gesellschaften Schwierigkeiten haben, wenn sie Pluralismus nicht mehr einfangen können. Das ist auch nicht ganz weit weg. Der Effekt wäre, dass die Gesellschaft dann aus Atomen besteht. Ja? Also eine unglaublich hochgetriebene Individualisierung. Also sowas wie ein atomares Zusammen. Ja? Das ist nicht ganz weit aus der Theorie heraus. Das würde nämlich bedeuten, keine gemeinsame Kultur. Man legt auch gar keinen Wert mehr drauf. Also die Leute, denen es weh tut, die werden immer weniger, sondern es ist eben so. Also sozusagen Schwabinger Zusammenleben, das kenne ich ja auch aus der Nähe. Also jeder tut halt, was er mag. Ja. Aber auch keine gemeinsame Lebensdeutung. Jetzt kommen wir schon in die gemeinsame Frage einer Deutung des Daseins. Keine gemeinsamen Ziele. Übrigens dann absolut sichtbar, wie erzieht man eigentlich die nächste Generation? Also das wird ja schon schwierig. Worin besteht dann der Auftrag eigentlich der Schule, wenn die Schule schon nicht mehr in der Lage ist, zurückzugreifen, jetzt nochmal auf vorpolitische, also vorgängige Werte, die Politik ja nicht schafft. Aber wohin soll man denn die Kinder erziehen? Am besten dann gar nicht mehr. Ja? War ja auch schon vorgeschlagen. Sinnfällig am intensivsten übrigens keine gemeinsame Sprache mehr. Also da ist es absolut sinnfällig. Das sind jetzt schon Anzeichen, die ganz schwierig sind. Das meine ich jetzt nicht nur im Alltag, da kann es ja verschiedene Sprachen geben. Aber wenn schon Verwaltungssprache, wenn die offiziell geforderte Sprache schon nicht mehr beherrscht wird. Kleiner Schlenker zu den USA. Die USA hat ja lange Zeit Englisch als verbindliche Sprache übrigens auch festgeschrieben gehabt in der Verfassung. Meines Wissens ist das schon längst durchlöchert. Das heißt, die zweite sehr große Partie in den USA, die spanischsprachige Minderheit, kann man fast schon nicht mehr sagen, hat meines Wissens das Recht durchgesetzt, bei dieser Sprache auch zu bleiben. Das heißt, der Moment, also Sprache heißt ja im Grunde genommen auch ein Kommunikationsmittel, das von allen in verschiedener Intensität beherrscht wird. Achten Sie mal drauf, Staaten sind am Zerfallen, wenn sie keine solche Sprachlichkeit mehr haben. Nicht nur im Alltag, sondern jetzt auch auf der offiziellen Ebene. Es gibt übrigens Überlegungen, wie stark wir denglisiert sind. Das ist ein Steckenpferd von mir, deswegen gehe ich da jetzt mal nicht rein. Aber es ist kein gutes Zeichen. Es ist klar, dass man in der technologischen, vor allem elektronischen Sparte Englisch braucht. Ja, so klar ist es auch nicht, aber jedenfalls hat sich das eingerichtet. Aber Sprachzerfall ist ein Index für eine beginnende negative Pluralisierung. Hegel hat ein treffendes Wort. Das ist, wenn Sie was mitschreiben, schreiben Sie das mal auf. Das ist sehr gut. Toller Satz. Die höchste Freiheit ist die Freiheit eines Leichnams zu verwesen. Böse. Aber es stimmt. Das ist wirklich, also Hegel lese ich ohnehin immer gerne, weil das geht so auf den Punkt, ja. Verwesung ist eine Form von Freiheit, die nichts mehr bringt, ja. Also jetzt, wir hatten ja vorhin schon das Beispiel Form und Fülle, die sich ergänzen müssen. Es läuft alles auseinander, aber die Form letzten Endes ist schon gar nicht mehr da. Freiheit, die in den Zerfall übergeht, das wäre jetzt die ausgesprochene Negativform von Freiheit. Zeitkritisch, gleich mal Überlegung, geht dieser Zerfall vor sich? Vielleicht. Ich nehme mal ein Beispiel, wir werden nachher andere haben. Die Lesbarkeit von Individuen. Die Lesbarkeit der Welt, hat das Hans Blumenberg genannt, bedeutet, dass wenn wir einander anschauen, wir ungefähr wissen müssen, ob ich einen Mann oder eine Frau vor mir habe. Ja, Sie wissen, wovon ich jetzt rede. Das ist eine Voraussetzung für politisches Handeln. Verstehen Sie, dass Welt überhaupt lesbar ist, dass wir uns gegenseitig lesbar sind, aber nicht rätselhafte sozusagen Nachdenken abnötigen. Das heißt, wenn diese Lesbarkeit verweigert wird, gibt es auch keine institutionelle Repräsentation mehr. Wie wollen wir Frauenpolitik machen, wenn unklar ist, was eine Frau ist? Das heißt, solche Lesbarkeiten, auch wenn sie dann von Einzelnen als ungerecht empfunden werden, ja, ich will mich nicht dazu äußern, wenn jemand sagt, also ich bin einfach im falschen Körper, das kann ich überhaupt nicht beurteilen. Aber dass der Staat in Deutschland ja dann nachgegeben hat und diese Empfindung, die ja auf keinem biologischen Faktum beruht, zur Grundlage von Gesetzgebung erhoben hat, ist ein negatives Zeichen. Das heißt, es kann ja nicht auf der Basis einer subjektiven Selbstdeutung, die dem Augenschein nicht mehr entspricht, etwas neu definiert werden, was als solches eben in einer subjektiven Befindlichkeit beruht. In Österreich ist es ja nicht der Fall. Deutschland ist bisher das einzige Land. Also die Frage institutionelle Repräsentanz, von der ja der Staat lebt, ja, kann ja nicht sich auf Atome beziehen. Also jeder hat sozusagen, es gibt 600 Geschlechter gibt es im Moment. Aber es ist ja sinnlos, dafür Politik zu machen. Ja? Das heißt, wir brauchen solche repräsentativen und übrigens auch lesbaren, das heißt auch sinnlich einsehbaren Wirklichkeiten, mit denen dann politisch agiert wird. Also die eine Seite ist dieses Zerfallen in Beliebigkeiten, nochmal Individualisierungen, atomare Strukturen, die eigentlich keine Strukturen mehr sind. Die Atomstruktur ist ja relativ fix, aber ein Staat, der nur noch über Atome definiert wird, hat keine Handlungsfähigkeit mehr. Auf der anderen Seite jetzt natürlich klar der Gegenschwung, das andere Extrem, die Durchsetzung eines harten Pluralismus, das werden wir gleich sehen, was ich meine. Ich will das Wort dogmatisch vermeiden, weil es zu schön ist, aber gehört natürlich da rein, also ein dogmatischer Pluralismus, der erstaunlicherweise bestimmte Meinungen und Urteile gerade nicht mehr erlaubt. Also Pluralismus würde ja heißen, ich kann meine Urteile bilden, ich kann sie vernünftig vortragen, ich kann sie mit anderen in Beziehung setzen, aber ein Staat, der jetzt bestimmte Meinungen nicht mehr erlaubt, und zwar nicht dort, wo sie nur kriminell sind, also wo sie deutlich, also nicht mehr auf dem Boden des Grundgesetzes, sagen wir mal die Formel, nicht mehr stehen, sondern auch dort, wo sie innerhalb des Grundgesetzes vertretbar sind, aber bereits geächtet werden, wirft Fragezeichen auf. Ein Journalist, Bruno Latour, hat sich über Frankreich geäußert in der Zeit. Und Frankreich scheint so etwas zu fahren, also diese harte Form eines Pluralismus, die eigentlich keiner mehr ist. Ich lese mal Bruno Latour vor. Der Säkularismus ist in Frankreich zu einer Art Zivilreligion gemacht. Ist ja bekannt. Also Frankreich erlaubt ja überhaupt keine religiöse Öffentlichkeit oder Äußerung in der Öffentlichkeit. Auch in den Schulen nicht. Also vom Christbaum angefangen, der verboten ist, bis zu den Kopftüchern, die auch verboten sind und so fort. Also Säkularismus als die einzige Art von Zivilreligion, mit rechtlichen Mitteln als einzig unstrittige Verhaltensweise in der Öffentlichkeit durchgesetzt. Und Latour sagt, eine ziemlich intolerante Form von Toleranz, die alle Religionen als gleich absurd betrachtet und auch in der Öffentlichkeit so darstellt. Der letzte Satz, sie wirkt, also diese Verhaltensweise wirkt wie ein Pluralismus, der eine einzige Möglichkeit zulässt, pluralistisch zu sein. Nämlich überhaupt keine Kennzeichen mehr an sich zu tragen, die von anderen abweichen. Hinter der Aufforderung zur Toleranz vernimmt man ein beunruhigendes Diktat zur Einstimmigkeit. Das ist interessant, es geht jetzt auf Frankreich, das Diktat der Einstimmigkeit. Wir müssen alle in derselben Richtung tolerant sein, sonst geht gar nichts, oder plural sein. Das heißt, schon die Frage, müssen wir tolerant sein, übrigens so gestellt, ist auch schon eine verdächtige Frage. Müssen wir? Wer befiehlt uns eigentlich genau tolerant zu sein? Ja? Ich werbe gleich für Toleranz, aber sozusagen ein Diktat der Toleranz im Sinne des Diktats hat selbst schon seine Fragwürdigkeit. So ähnlich wie jemand, der aufgefordert wird, nun sei doch endlich mal spontan. Ja? Also verstehen Sie, irgendwas geht da nicht. Ich kann nicht zur Toleranz verpflichtet sein, weil Toleranz etwas ist, was ich von mir her selbst auszubilden habe, und zwar aus Gründen, die ich jetzt gleich noch beleuchte. Aber nicht ein anderer kann mir befehlen, tolerant zu sein. Das heißt, der Befehl ist intolerant. Ja? Die Befehlstruktur ist ja schon Zwang. Der Zwang zum Zwanglosen. Also, wie soll denn das gehen? Ja, und willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein. Das war der berühmte Satz in der Post-DDR, ja, die ihr eigenes Regime gekennzeichnet haben. Ich sage nochmal, aber in Österreich auch bekannt, oder? Doch, also, brauche ich nicht. Aber es war wirklich immer wieder zitiert. Und willst du nicht mein Bruder sein, so schlage ich dir den Schädel ein. Und eine der merkwürdigen Folgen, die ich 1993 noch, als ich in die DDR, also Post-DDR kam, war, dass die damaligen Brudervölker, das waren die Russen, die Tschechen und die Polen, mit einer Gehässigkeit tituliert wurden, die ich sehr unangenehm fand. Ja? Also die Verdammung zum Brudervolk. Am 1. Mai gemeinsamer Aufmarsch, sämtliche Brudervölker nebeneinander, übrigens mit Sprechverbot untereinander. Das hat mich am meisten verdutzt. Also die DDRler durften mit den Russen kein Wort reden, das war also Straftatbestand. Sind aber gemeinsam für die Freiheit aufgetreten. Ja, aber Polen, ich nenne ihn nicht die Schimpfwörter, die damals entstanden sind. Ein Jahr nach der Wende waren diese sogenannten Brudervölker, die aufgezwungenen Brüder, waren also sozusagen der Abfall der Menschheit für die. Ja? So schnell schlägt das um. Also immer da, wo etwas verpflichtend wird, im Sinne einer oktroyierten Generosität, einer oktroyierten Humanität, einer oktroyierten Weltbürgerschaft, die der Kommunismus voraussetzte, wird das lächerlich. Ich fasse zusammen. In beiden Extremfällen wird Pluralismus zur Hülse. Also sowohl die Freiheit des Leichnams zu verwesen, irgendwas zu tun, ohne jede Form von Gemeinsamkeit. Und auf der anderen Seite eben eine Pluralität, die nur ein bestimmtes Spektrum von Aussagen zulässt. Machen wir es ganz konkret. Nee, das spare ich mir noch auf. Also es sind aber Kennzeichen einer nicht lebensfähigen Gesellschaft. Im ersten Fall ist es der Verlust von Identität. Ich darf einfach gar nichts mehr anderes oder ich will auch gar nichts anderes mehr von mir geben, als sozusagen meine eigene Befindlichkeit, und wo die an andere stößt, weiß man nicht, das muss man dann austarieren irgendwie. Aber ich habe keine Verpflichtung mehr, mich in die Gemeinschaft einzufügen. Die sogenannten Weicheier. Ja, das ist ein schöner Ausdruck, die Weicheier. Die schwimmen auch überall mit, sind auch überall zu Hause, leben sich überall aus. Im zweiten Fall, wo diese nur in einem bestimmten Spektrum geduldete Pluralität ist, kommt es in der Tektonik einer Gesellschaft zu Ausbrüchen. Und das ist bei uns jetzt der Fall, also Deutschland, zum nicht mehr kontrollierten Wutbürgertum. Ich weiß nicht, ob es bei Ihnen Wutbürger gibt. Bei uns gibt es viele Wutbürger. Das heißt, die fühlen sich politisch einfach nicht mehr repräsentiert. Man darf bestimmte Dinge nicht sagen, denken darf man sie auch nicht. Ja? Das heißt, dieser beginnende totalitäre Druck. Wutbürger ist so diese Form der, und dann macht man eben das Kreuzel an einer bestimmten Partei, wo man es gar nicht hinmachen darf. Das haben auch die deutschen Bischöfe gesagt, da darf man kein Kreuzel hinmachen. Das ist überhaupt nicht deren Zuständigkeit. Ich bin hier im geschützten Raum, sonst würde ich es auch nicht hüten da noch. Ja, unglaublich, ja, dass mittlerweile als politische Optionen, man darf bei der CSU ja nicht sagen, dass man sie wählen soll. Das war früher, hat unser Dorfpfarrer gesagt, wo man das Kreuzel hinmacht. Völlig verboten mittlerweile. Aber jetzt werden wir belehrt, wo wir es nicht hinmachen dürfen. Offiziell, ganz von oben. So, also Wutbürger, das heißt, man hat eine Emotionalität, die sich aber nicht artikuliert. Vielfach stiller Protest, sehr viele Leute. Dann lauter Protest, der aktualisiert sich jetzt in einer Partei. Und letztlich Auszug aus der gemeinsamen Kultur. Das ist das eigentlich Schwierige. Also vertritt uns die welche Partei vertritt eigentlich noch meine Interessen, ist die Frage. Ist echt die Frage, ist vor jeder Wahl die Frage. Vor jeder Wahl die Frage. Das heißt, man kauft mit dem Kreuzel, das man dann endlich doch macht, etwas ein, was man nicht vertritt, aber man kann diese Position nicht artikulieren. Ja, je pluralistischer der europäische Gesamtentwurf sich gibt, desto deutlicher wird nun in den letzten Jahren, seit 2015 mit Händen zu greifen, die nationale Abgrenzung. Je deutlicher Europa sich sozusagen in diese pluralistische Haltung hineinsteigert, desto deutlicher haben wir jetzt wieder den Gegenwurf, nämlich Nationalismus. Brexit ist eine Folge. Brexit. Im Geheimen oder im Offenen vielleicht sogar, weiß nicht, wie die Kollegen das sehen, Brexit ist eine Opposition auch gegen Angela Merkel. Mit anderen Worten gegen Deutschland. Das ist die klassische Feindstellung. Klassische Feindstellung. Also die Dominanz dieser Mitte Europas, in der vorgedacht wird, was man auch denken muss, für die Insulaner nicht, oder für viele Insulaner nicht akzeptabel, übrigens zum Selbstschaden. So, also Pluralismus nochmal, gehört zu einem reifen demokratischen Verständnis, nochmal gefasst, hat aber die zwei Varianten, wir haben wohl beide heute in gefährdeter Weise, auf der einen Seite eben eine uferlose ein uferloses sich ausleben wollen, können. Übrigens auch das Strapazieren der sozialen Hilfsmittel des Staates, ohne sich im Geringsten verpflichtet zu fühlen. Also nochmal die Freiheit eines Leichnams zu verwesen. Und auf der anderen Seite ein Diktat, in dem zu denken ist, in dem ich so denken muss, dass es richtig pluralistisch ist und richtig tolerant. Aber es gibt eben auch falsches Denken. Die Haupttugend, die hier eingefordert wird, damit ist der nächste Gedanke, ist nun Toleranz. Pluralismus fordert Toleranz, das Ertragen abweichender Meinungen. Toleranz ist eine Tugend, also Haltung. Das erweist sich nämlich, wenn sie fehlt. Ich werde also erstmal für Toleranz sprechen. Es erweist sich, wenn sie fehlt, dass es nicht geht. Ja, Toleranz. Das ist mein... Nach der Einleitung, also jetzt der und Pluralismus, jetzt der dritte Gedanke. Ich beginne aber jetzt mal mit dem, wo sie fehlt. Fehlende Toleranz, strukturelle Intoleranz. Das heißt, da wird nun plötzlich deutlich, dass das tatsächlich ein großer Wert ist. Ja, bevor wir sie auch nochmal kritisch sehen. Fehlende Toleranz oder strukturelle Intoleranz ist immer dort, wo wir Totalitarismen haben. Da hat man das am besten vor Augen. Es liegt auf der Hand, dass die totalitären Regime Toleranz nicht üben können, auch nicht einfordern, auch nicht dazu erziehen. Die Eigenständigkeit der Bürger ist ja genau das Problem, wo alle gleich gemacht sind. Übrigens dann die extreme Schwäche der totalitären Staaten. Auch das jetzt eigentlich aus dem Lehrstück der Geschichte, nachdem wir die DDR genauer nun kennengelernt haben. Wo alle gleich gemacht sind, gibt es übrigens keine Innovation. Und die Politbüros sind nicht in der Lage zu innovieren. Die sind noch nicht mal in der Lage, sich technisch zu erneuern. Das heißt also, wo man generell die Bürger nicht zu einem selbstständigen Denken erzieht, ist es auf kürzere Sicht sogar absolut verderblich für die Gemeinschaft. Kein Herausragen Einzelner. Der griechische Tyrann, der mit einem Besucher durch ein Feld ging, ist eine alte Erzählung. Wurde von dem Besucher gefragt, wie er es denn schaffe, seine Tyrannis aufrechtzuerhalten. Er gab keine Antwort, sondern der Tyrann fuhr schweigend mit der Hand über die Blumen und köpfte alle, die anderen überragten. Der Besucher hat verstanden. Das ist eine Schwäche. Totalitäre Systeme sind schwach, weil sie an dieser Stelle die eigentlichen Begabungen, die Besonderheiten, die innovativen Kräfte einer Gesellschaft überhaupt nicht hochkommen lassen. Jedenfalls ein Gedanke. Ein zweiter Gedanke, strukturelle Intoleranz wird heute vorgeworfen und sehr schwierig, nämlich der Religion. Also totalitäre Staaten sind intolerant, da brauchen wir, glaube ich, nicht drüber streiten. Aber ein heutiger Streitpunkt, der intensiv geführt wird, gibt es eine religiöse Intoleranz, die den Religionen eigentlich gar nicht mehr abzugewöhnen ist. Damit müssen wir uns beschäftigen, weil wir nachher versuchen, Toleranz zu begründen und zwar auch religiös zu begründen. Ja, der Verdacht ist seit langem schon geäußert. Das ist schon seit den 80er Jahren der Fall. Nicht nur politische Ideologien machen intolerant, nicht nur auch übrigens ein Atheismus, ob rot, ob braun, ob gelb, sondern besonders im Schussfeld Europas steht mittlerweile auch Religion. Warum? Weil sie dem Unbedingten verpflichtet ist, völlig klar. Und seit einigen Jahrzehnten ist ja auch ein atavistisches Gottesbild wieder da, in dessen Namen getötet werden darf oder sogar muss. Es bestätigt diesen Verdacht. Zumindest ist es ein Vorwand durch die Islamisten. Aber der Verdacht sitzt noch tiefer, also nicht nur, dass es jetzt Einzelne sind oder Gruppen oder so organisierte Milizen, die sich die Religion zunutze machen, sondern sehr viel tiefer und deswegen auch sehr viel schlechter zu entkräften, ist der Verdacht, dass die monotheistischen Religionen überhaupt gewaltbereit sind. Warum? Weil sie Monotheisten sind, das heißt nur einen Gott zulassen in einem polytheistischen Götterkonzert, ja, wie wir das aus der Antike kennen, Griechenland, Rom oder auch noch bei den Germanen, hebeln sich ja die Götter gegenseitig aus. Ja. Also Zeus ordnet ja am Tage etwas an, was Hera übrigens dann seine Gemahlin in der Nacht wieder aufhäkelt, immer sehr hübsch zu lesen. Also diese anthropologischen Spiegelungen im Grunde der Menschenwelt, also die Göttinnen machen sowieso was anderes als die Götter und diese verschiedenen Ebenen sind in gewissem Sinne auch immer wieder ausgleichend. Der Monotheismus, und jetzt kommt der Name Jan Assmann, ein Ägyptologe, ein sehr guter Mann, der argumentiert schon gut, hat schon in den 90er Jahren ja gesagt, dass es nicht abzuweisen ist. Er ist vorsichtig, er ist politisch völlig korrekt, er traut sich nie so ganz weit raus. Bis im letzten Jahr den Friedenspreis des deutschen Buchhandels bekommen, auch zu Recht, der Mann ist schon gut. Hat übrigens aus der Ägyptologie, das ist ja ein absolutes Orchideenfach in Heidelberg, natürlich ein intensiv diskutiertes Fach gemacht. Kann man nur lernen, ja, kann nur lernen, solchen Strategien. Hat aber behauptet, dass mit Mose grundlegend die Haltung der Religionen sich geändert habe. Und zwar im Namen des einen habe er nicht nur die anderen Götter verdrängt, richtig, apropos, sondern im Namen des einen auch Exklusivitäten beansprucht. Das heißt, die exklusive Wahrheit über diesen Gott. Kommt zum ersten Mal der Gedanke der Wahrheit, übrigens auch richtig. Viele Religionen kennen weder den Begriff Wahrheit noch Freiheit. Beides Begriffe, die aus der jüdischen Tradition kommen, auch aus der griechischen. Aber es gibt nicht viele Traditionen, die das überhaupt haben im Wortschatz. Ja, und diese eine Wahrheit schließt natürlich von sich aus andere Wahrheiten, im Plural gibt es die überhaupt, Fragezeichen, aus. Das heißt, die These von Assmann heißt, der Ein-Gott-Glaube hat grundsätzlich Toleranz verunmöglicht. Das ist eine Breitseite. Wenn Sie sie noch nie gehört haben, sollen Sie trotzdem heute Nacht ruhig schlafen, bitte. Also mir liegt nicht dran, jetzt da Unruhe zu stiften. Im Gegenteil, ich werde das auch gleich widerlegen. Aber man muss mal wissen, dass hier wirklich schon seit Odo Marquardt, das ist ein deutscher Philosoph, aber auch übrigens seit Uelle Beck, also in Frankreich, Peter Handke in Österreich hat Ähnliches vertreten. Also täusche sich nicht, das läuft quer durch die Literatur, es läuft quer auch durch die Geisteswissenschaften. Also der tief sitzende Verdacht, dass Judentum, Christentum und Islam unterschwellig oder offen durch die Art ihrer Theologie schlechthin gewaltbereit sind, also auch sterben für den einen Gott. Und Marquardt in Gießen hat gesagt, man kann dem nur mit einem neuen Polytheismus wieder entgegensteuern. Also er hat sozusagen, übrigens sehr ironisch, aber für die Wiedereinführung der antiken Götter geworben. Natürlich ohne es selber zu wollen. Ja. Übrigens Martin Walser gehört auch noch dazu. Martin Walser. Also es sind schon große Vorgänge, die nicht über einen einzigen Namen ablaufen. Bei Uelle Beck, weiß nicht, ob Sie ihn gelesen haben, er liest sich ja sehr schwierig für meinen, also für mich ist es zu sexualisiert, das Ganze. Aber Uelle Beck hat sehr politisch inkorrekt den Islam besonders hervorgehoben und gesagt, also hier ist die Unduldsamkeit ja mit Händen zu greifen. Da hat er sich schon sehr aus dem Fenster gelehnt. Aber Uelle Beck hat auch im Hintergrund laufen Israel und das Christentum. Monotheismus als Gewaltansatz. Mein dritter Punkt. Wir haben jetzt also Verdachtsmomente gegen die Toleranz. Das heißt, Toleranz, die im Sinne einer, also die in ihrer eigentlichen Wertigkeit gewissermaßen eine späte Einschränkung hat. Ich komme jetzt gleich noch auf die Aufklärung, wo sie entstanden ist, aber die späte Einschränkung, dass wir im Grunde genommen immer wieder gegen Intoleranz angehen, und zwar in der eigenen Kultur. Also nicht nur Bedrohung durch fremde Kulturen, nicht nur Bedrohung durch Immigranten, sondern das viel tiefer sitzende Problem, übrigens in der Presse auch immer wieder natürlich in der eigenen Weise runtergenudelt. Die gehen ja nicht auf Aßmann wirklich ein. Aber die Frage ist nicht, dass Christentum per se schon in seiner Art des Wahrheitsanspruches unverträglich für eine Demokratie. Beim Islam liegt es auf der Hand sozusagen, aber das ist jetzt noch ein anderes Thema. Aber sind nicht wir selber auch in dieser Struktur des Intoleranten gebunden? Ja, ich führe jetzt die Gegenrede ein, mein Punkt 3.2. Erstmal ist es kurzschlüssig, den Monotheismus zur Ursache religiöser Gewaltbereitschaft zu erklären. Kurzschlüssig schon deswegen, klein weniger Ausflug in die Religionsgeschichte, weil polytheistische Religionen im Kern gewaltsam sind, genauso. Also ich will im Moment noch nicht den Monotheismus verteidigen, ich will nur sagen, was ist denn hier Gewalt, weniger Gewalt, schon bei flüchtigem Hinsehen, ist die polytheistische Götterwelt ausgesprochen brutal. Wir haben die großen Theomachien, also Homer erzählt von nichts anderem als von dem beständigen Kampf der Götter oben gegen die unten, und übrigens auch oben herrscht Unfriede, das heißt, was Athene mit Odysseus zum Beispiel einfädelt, macht Poseidon dann zunichte. Ja, also untereinander natürlich ein beständiger Kampf. Wenn Sie in Berlin sind, gehen Sie ins Pergamon-Museum, grandioses Museum. Auf dem berühmten Pergamon-Altar kämpfen die oberen Götter gegen die unteren, der Olymp gegen den Hades oder die Unterwelt. Und eine Göttin, besonders schön, mit einem wunderbaren Fuß mit Sandale, tritt einem dieser Götter der Unterwelt voll ins Gesicht. Also das kann man nur mal studieren. Ja? Grandios, also bei dieser atemberaubenden Schönheit, ja? diese ungehemmte Brutalität. Also Polytheismus gewaltfrei ist absoluter Käse. Würde übrigens, Aßmann hat bestimmte Positionen zurückgenommen, auch die, weil das ist nicht zu halten. Auch die buddhistische Geschichte, die ja oft, häufig dann herangezogen wird, ist keineswegs gewaltlos. Der historische Buddha spricht übrigens aus anderen Gründen als Jesus von einer Gewaltlosigkeit, fordert sie auch ein, richtig. Aus völlig anderen Gründen, die man auch untersuchen kann. Aber die buddhistische Geschichte ist keineswegs gewaltlos, übrigens gerade heute nicht. Überall fangen diese extremen Positionen an, gerade übrigens unter dem Gesichtspunkt einer Überfremdung, einer ähnlichen Position wie bei uns. Also es kommen zu viele andere Strömungen, deswegen wehrt man sich. Genauso wie der Hinduismus, der lange Zeit wenig aggressiv in Erscheinung tritt, jetzt sehr, sehr aggressiv auch gegen die Christen vorgeht. Die christliche Geschichte enthält Gewaltperioden, religiös motiviert. Ich meine jetzt gar nicht die üblichen Stereotypen, die sind ja nicht so alt, gut. Aber Religionskriege des 16. und 17. Jahrhunderts haben die Mitte Europas verwüstet, jawohl. Hier muss man gerade noch mal hinzufügen, dass genau dieser Erfahrung der Entwurf von Toleranz entstammt. Also wenn wir jetzt uns auf Toleranz einschießen, die aufklärerische Toleranz ist ja eine Frucht der Religionskriege. Das heißt, gerade aufgrund der Erfahrung der Verwüstung Europas hat schon der Großvater von Lessing, Theophil Lessing, in Leipzig übrigens eine politische Disputation verteidigt, die hat den schönen Titel De Religionum Tolerantia. Und die Lösung, die Europa fand, ist beispielgebend, ich möchte es gleich noch ein bisschen einschränken, nicht nur Europa, sondern vor allem die Mitte Europas. Seit 1648 ist einstudiert worden, ohne immer schon zu gelingen, aber einstudiert worden, das Zusammenleben von Konfessionen in ein und demselben Staatsverbund. Wir haben dafür übrigens kein zweites Beispiel, Hans Mayer hat das immer gesagt, ist einer der wenigen Ruhmesblätter der deutschen Geschichte. Im Süden Europas wurden ja die Protestanten vertrieben, auch in Österreich, wenn es nicht gerade Süden Europas, aber Südosten. Im Norden die Katholiken, grausam. Man muss an England denken, grausam. Spanien übrigens ähnlich, da gab es ja keine Reformation. Aber Deutschland hat aufgrund, Deutschland war ja auch das Schlachtfeld des Dreißigjährigen Krieges, ja, hat aufgrund dieser Erfahrungen es geschafft, übrigens bis heute, zwei relativ quantitativ gleich große Konfessionen nebeneinander bestehen zu lassen. Das ist eine politische Leistung, die dürfte man nicht unterschätzen. Ja. Hans Mayr hat immer gesagt, dass wir die eigene Geschichte nicht lesen und dass dieses Austarieren, also dieses Zusammenleben von Protestanten und Katholiken in einem Staatsverbund, gleichgültig, ob Bismarck dann die Katholiken wieder runtergedrückt hat oder nicht, ja, aber grundsätzlich war es ein Staatenverbund unter der Signatur relativer Gleichberechtigung, eine ganz große Leistung war. Das heißt, wir haben in dieser Entwicklung, also gerade aufgrund solcher religiöser Erfahrungen, ein Weiterdenken in die Richtung einer Begründung von Toleranz, und zwar jetzt nicht einer religiösen Begründung, auf die komme ich noch, einer schlechthin politischen Begründung. Das heißt, dass das Zusammenleben von Bürgern nicht unter den Gesichtspunkten unbedingter Ansprüche, unbedingter Wahrheitsansprüche einer bestimmten Konfession, sondern schlechthin unter den Bedingungen des Zusammenlebens, also unter bedingten Vorstellungen, unter bedingten Ordnungen möglich ist. Und diese Umsetzung müssen wir uns nochmal anschauen. Das heißt, dass sofern Religion über unbedingte Ansprüche läuft, in der Tat, machen wir es mal deutlich, eine Theokratie, die sich sofort auf diese Unbedingtheit eines Gottes beruft, in der Tat nicht pluralistisch agieren kann oder schlecht pluralistisch agieren kann, während, was in der Aufklärung gewonnen wurde, dass es bedingte Formen von Zusammenleben gibt, die auf diese unbedingten Wahrheitsansprüche im Religiösen zunächst mal verzichten, sondern wo die Hauptaufgabe darin liegt, dass man zunächst mal in Frieden zusammenlebt. Also diese Spannung zwischen Unbedingten und Bedingten auszuwägen, das ist eine hohe politische Kunst. Und es darf uns freuen, dass das in Europa mindestens beispielgebend gelungen ist. Die USA sind ein eigenes Kapitel, will ich mich jetzt nicht so gerne darauf einlassen. Aber die eigentliche Gleichberechtigung der Bürger, gleichgültig welcher Konfession, ist in den USA lange Zeit nicht der Fall gewesen. Also die Anglo-Saxon White Protestant war der führende Typus, der WASP. Ja? Katholiken waren auch da, aber irgendwo ganz anders platziert. Und diese Form einer einigermaßen ausgewogenen, gleichbesetzten Parität ist ein Ergebnis dieser Aufklärung. Ich möchte noch hinzufügen, übrigens nochmal zu dem Vorwurf des Monotheismus. Wenn man da sehr tief hineingeht, könnte man Erik Peterson lesen. Ich sehe einige nicken, das freut mich. Ursprünglich evangelischer Theologe, dann aber Konvertit. Er hat schon 1935, das heißt vor der Folie des Dritten Reiches, einen sehr wichtigen Aufsatz geschrieben, der Monotheismus als politisches Problem. Und hat gezeigt, dass im Christentum der Glaube an die Dreieinigkeit Gottes, die für uns ja sozusagen ein ganz fernes und wenig greifbares Theologumenon ist, aber dass der Glaube an Vater, Sohn und Geist als drei verschiedene Personen dieser göttlichen Kraft überhaupt keinen fundamentalistischen Ansatz für Politik bietet. Es ist schwieriger bei den Monotheismen wie im Islam, wo Allah jetzt wirklich nur eine Potenz ist, ja. Aber dass schon diese Spannung, das ist ja auch eine Vitalspannung in Gott selber, gar nicht den Ansatz bietet für eine politische Theologie, die sofort sozusagen Theologie in Politik umsetzt. Also für diejenigen, die das tiefer lesen wollen, unglaublich interessant. Das heißt, die Geistesgeschichte hat hier so gearbeitet, dass wir gerade in der europäischen Tradition eben keine Theokratie im eigenen Sinne kennen, also nicht wirklich eine Gottesherrschaft. Auch die Trennung zwischen den Potenzen von Kaiser und Papst, die ja Jahrhunderte gedauert hat, aber letzten Endes eben zu einer Trennung geführt hat, großartig geführt hat, erlaubt jetzt Modelle, in denen der Eingottglaube eben nicht im Sinne dieser unmittelbaren Gewaltanwendung überhaupt angegriffen werden kann. Wenn Sie am Rhein einmal die großen Kaiserdome besuchen, Worms, Speyer und Mainz, werden Sie sehen, dass überall zwei Apsiden da, ne, West und Ost. Die Ostapside ist für den Papst und die Westapside für den Kaiser. Übrigens in gleicher Höhe. Also architektonisch sogar nochmal, ich weiß nicht, bis auf den Zentimeter weiß ich nicht, aber immerhin. Enorme Qualität, enorme Leistung. Sozusagen zwei Häupter zu kennen, und zwar nochmal die Ostapside für den unbedingten Anspruch, die Wahrheit Gottes, und die Westapside für den bedingten politischen, für das bedingte politische Regiment. Zwei reiche Lehre Luthers gehört dann auch noch in die Position. Das heißt, wir haben hier keine falsche Radikalität. Also das Argument, dass der Monotheismus zwangsläufig in eine Form von Verrat der Toleranz oder Gewaltbereitschaft überhaupt führt, ist hinfällig. Im Gegenteil, die europäische Geschichte spricht dagegen, ausdrücklich dagegen. Goethe hat 1807 einen sehr schönen Satz, über den kann man sehr lange nachdenken, übrigens noch im Umfeld auch der napoleonischen Erfahrungen. Es ist nichts trauriger anzusehen als das unvermittelte Streben ins Unbedingte in dieser durchaus bedingten Welt. Ja, hier spricht natürlich der Altmeister. Ja. Also Politik hat mit dem Bedingten zu tun und Religion mit dem Unbedingten. Und von daher ist eben eine Trennung dieser Gewalten eine enorme Leistung der europäischen Geschichte. Das ist das Unbedingte und das Bedingte unter zwei verschiedenen Sorgen stehen, auch zwei verschiedenen Vertretern stehen. Ja, das Problem, das bleibt und das uns heute auch beschäftigt, und zwar gerade durch den eindringenden Islam, der natürlich eine ähnliche Gleichstellung wie die christlichen Kirchen fordert, jedenfalls bei uns, die Absolutheit des Guten, die wir ja über die Religion glauben, vor allem über das Christentum ausbuchstabieren, wie kann es in seiner konkreten Deutung relativiert werden? Das heißt, wie wenden wir es jetzt politisch an? Das ist das eigentliche Kampffeld. Ja? Kann ich das absolute Gute zweifellos nicht einfach hindurchsetzen? Wie muss ich jetzt in der Politik Kompromisse finden? Das heißt, verschiedene Stellungnahmen einbeziehen. Wie kann ich überhaupt dieses absolut Gute in einer durchaus bedingten Welt überhaupt zum Tragen bringen? Ja? Wie kann das sein und wie weit verrät man dann auch das unbedingte Gute? Ich lasse die Frage stehen, ich gebe jetzt ein paar Beispiele, und zwar erst, wenn ich zur Überzeugung komme. Können Sie noch mitgehen, ja? Der rote Faden schon erkennbar. Schön. Überzeugung. Überzeugung heißt Erkenntnis von Maßstäben. Und mit Überzeugung verbindet man Maßstäbe. Warum beurteile ich was so oder so und wie gewinne ich diese Maßstäbe? Die Bedingtheit unserer Anschauungen in dieser bedingten Welt heißt nicht Aufgeben eines Standpunktes. Jetzt kommt die Schwierigkeit, also da kommen diese Spagatmomente. Heißt auch nicht übrigens ein Misstrauen gegen die Erkennbarkeit des Richtigen. Da kommen wir noch dazu. Also ich bin nicht Toleranz, weil ich Wahrheit leugne oder weil ich sage, es gibt keine Wahrheit, dann kann ich natürlich auch tolerant sein. Sondern worauf ich hinziele, ist jetzt die Frage, kann ich tolerant sein, weil ich behaupte, dass es Wahrheit gibt? Das ist gerade umgekehrt. Also weil ich Maßstäbe habe, an denen ich sowas messe, und dann kann ich aber auch tolerant sein, weil ein bestimmtes Verhalten im Grunde genommen abgewogen werden kann und das deswegen noch nicht einfach ins sittlich Schlechte wegfällt. Wie ist das möglich? Ich biete Ihnen mal erkenntnistheoretisch etwas an. In dieser unserer bedingten Welt, nochmal, wir alle sind keine absoluten Augen, also wir haben ja nicht Fähigkeiten, hier etwas absolut zu beurteilen, aber in dieser bedingten Welt gibt es Ordnungen. Es gibt Richtigkeiten, es gibt Verbindlichkeiten und Sie können sich auch einen gemeinsamen Blick öffnen. Warum? Übrigens, warum? Der Blick auf die Wirklichkeit zeigt sich nämlich durchaus als ein überprüfbarer Maßstab des Denkens und Tuns. Hier werbe ich für eine Erkenntnis, die daran glaubt, dass man mit einem relativ unverbogenen Blick in die Wirklichkeit sehr wohl sieht, wie diese Wirklichkeit behandelt werden will. Ich gebe Ihnen ein Beispiel, noch nicht das Beispiel, ich gebe Ihnen ein Gegenbeispiel. Man kann sich auch ein Loch ins Knie bohren und heiße Milch reingießen, ist der berühmte Satz. kann man alles machen, man kann alles machen. Ja? Aber es ist definitiv, dass mein Knie nicht so behandelt werden will. Ja? Also äußerst schlichtes Beispiel. Das heißt, wenn ich auf etwas treffe, mit dem ich mich auseinandersetze, frage ich ja nicht, was mache ich denn schon damit? Sondern es ist immer umgekehrt erstmal die Frage, was zeigt sich mir? Und was zeigt sich mir so, dass es meines Eingreifens bedarf? Und wie ist mein Eingreifen gerechtfertigt, sodass es hier eine Korrespondenz mit der Wirklichkeit gibt? Also die freie Hand einfach für Willkür oder Gewalt im Sinne der Auseinandersetzung mit unserer Welt ist gerade nicht der Punkt. Aber die Welt ist ja nicht stumm. Wir kommen hier an einen entscheidenden Punkt, der übrigens heute auch geleugnet wird, weil er ideologisch natürlich gar nicht passt. Ich darf nochmal auf die Gender-Theorie eingehen. Ich bin vorher nicht eingegangen, aber das ist ja ein Beispiel. Die Behauptung eines mittlerweile festgeschriebenen dritten Geschlechts, in Deutschland jetzt notiert, es gibt es einfach biologisch nicht. Natürlich gibt es es psychologisch, will man ja auch nicht leugnen. Ja, es gibt Menschen, die das empfinden. Dazu habe ich kein Urteil. Aber biologisch ist es kein Fakt. Und der erste Blick auf Wirklichkeit ist einfach mal faktisch etwas zu akzeptieren. Es gibt jetzt natürlich nicht nur Gegenstände, die sind dann etwas leichter faktisch festzustellen. Es gibt soziale Spielregeln, die auch Fakten sind, die sind schwieriger zu eruieren. Auch geistige Wirklichkeiten sind da, auch diese sind Fakten, aber die sind natürlich immer wieder abstimmungsbedürftig. Wie erzieht man Kinder? Kinder sind ja nicht unbeschriebene Blätter, ja, in die ich irgendwas eintrage. Kann ich Kinder in die Kita geben ab dem Alter 0? Ja? Selbstverständlich kann ich. Wir kommen schon in die ganz offene Diskussion. Aber können heißt noch nicht, ob es ihnen gerecht wird. Ja? Vielleicht sitzen Mütter hier, die das tun. Hören Sie es trotzdem mal an. Ich tue mir leicht, weil ich kein Kind habe in diesem Sinne. Aber ich will mal nur was sagen, dass die Überprüfung unseres Tuns an der Wirklichkeit ein allererstes Moment einer politischen Redlichkeit wäre. Ja? Aber nicht mit ideologischen Vorgaben, dass das alles auch geht. Die Kinder überleben auch die Kita, ist ja gar kein Zweifel. Aber trotzdem ist es nochmal so, gibt es in unserer sowohl, sage ich nochmal, faktischen, biologischen Wirklichkeit ein drittes Geschlecht? Antwort heißt nein. Gibt es in der psychologischen Wirklichkeit Momente, die wir berücksichtigen müssen? Ja. Aber wo gleiten die auch ab in Sonderbehandlungen, in Sonderregelungen, die eine Gesellschaft zunächst mal nicht unbedingt beantworten muss? Vielleicht genügt eine Therapie statt einer Geschlechtsumwandlung, weiß ich nicht. Ja. Kann man ja aber mal checken. Und es gibt geistige Wirklichkeiten, die auch behandelt werden müssen. Was ist ein Kind in seiner Plastizität? Und welchen plastischen Operateuren setze ich ein Kind überhaupt aus? Also welchen geistigen Operateuren? Das heißt, die Ordnungssysteme einer Gesellschaft sind nicht blind, die sind nicht einfach leer, die greifen ja nicht in ein Vakuum, sondern darauf, wo sie zurückgreifen, ist ja jedenfalls das, was ich jetzt mit Wirklichkeit nenne. Natürlich umstritten, aber dennoch nicht außerhalb unserer Erkennbarkeit. Problematisch ist, wenn wir die menschliche Wirklichkeit entleiblichen. Dekarnation kann man das nennen. Wir stecken bereits in einer Entleiblichung. Das heißt, unser eigener Leib ist für uns eigentlich nicht mehr der ausschlaggebende Faktor. Theorien, die behaupten, wir sind eigentlich nur Konstrukte. Ich kann mich selber konstruieren. Das sind genau diese Momente, in denen, verstehen Sie, die Leute sind nicht böse. Das ist nicht der Punkt. Aber sie haben sozusagen das Korrektiv nicht. Das Korrektiv, das darin besteht, dass wir nicht eine Tabula rasa um uns haben, auf die wir irgendwelche Schriften eintragen. Ich trage auf meinen Leib keine Schrift ein. Der ist nämlich schon beschriftet. Ich kann ihn überschreiben, natürlich. Tut ihm nicht gut. Das heißt also, wie weit sind wir in der Lage, das ist nämlich Kultur, Wirklichkeit so zu lesen, dass sie in gewissem Sinne resonant wird auf den Menschen. Ja? Also resonant, aber auch der Mensch resonant auf die Wirklichkeit. Es gibt einen gefährlichen Satz, heute immer wiederholt, in der Uni ein Schibolett. Der Satz stammt von Nietzsche, es gibt keine Fakten, es gibt nur Interpretationen. Der Satz ist gefährlich, weil er halb wahr ist. Der ist nämlich zum Teil wahr. Aber die andere Hälfte sagt er nicht, es gibt keine Fakten, es gibt nur Interpretationen. Aber Interpretationen sind gerade Interpretationen von Fakten. Wir müssen nur den Satz zu Ende denken. Was interpretieren wir denn, wenn wir nicht Fakten interpretieren? Ich konstruiere ja nicht nur, ja? Ich konstruiere etwas. Ja, und was ist das Etwas? Verstehen Sie? Ich komme ja gar nicht raus aus der Frage. Ich konstruiere ja nicht Luft. Ich konstruiere immer auf etwas hin. Und dann kann ich auch mal fragen, was ist das Etwas, was ich konstruiere? Und dieser Satz ist meistens unterschlagen. Wir deuten Wirklichkeit. Natürlich deuten wir. Und diese ganze Schwierigkeit unserer Kultur zwischen unserer Deutung, unserer menschlichen Deutung, wir sind anders, wir deuten anders als die Großeltern, jawohl, aber wir deuten immer noch dieselbe Wirklichkeit. Und in dem Sinne wäre mal die Frage tatsächlich, wie weit nehmen wir zur Kenntnis, was Wirklichkeit uns gibt. Ja, sowohl jetzt nochmal auf der Ebene biologischer Fakten, naturwissenschaftlicher Fakten, die alle auch interpretiert werden müssen, auch psychologischer Fakten, anthropologischer Fakten. So, Guardini, den ich natürlich liebe, die Fähigkeit nimmt ab, das einfachhin Gültige, das Sinnvolle, das Wesenhafte, sagt er dann, zu sehen und zu realisieren. Nochmal, macht es Spaß, ein Loch ins Knie zu bohren, heiße Milch reinzugießen? Vielleicht schon. Aber ist Spaß jetzt die letzte Legitimation? Nochmal, Lesbarkeit der Welt. Hans Blumenberg. Wir leben in einem Trend, der die Welt als unlesbar bzw. als nur von uns beschriftet sieht. Und das ist, glaube ich, ein erster Ansatz dazu, dass Politik schlicht und einfach übergriffig wird. Zwar immer wieder dort, wo definiert werden will, was dem Menschen gut tut oder nicht gut tut oder wie weit einfach die Freiheit der Selbstinterpretation reicht. Und damit einfach auch längst erprobte Fakten, auch Empirien unterschlagen werden. Beispiele. Ist Genitalverstümmelung von Mädchen in einer Kultur gut zu heißen? Ist auch eine Interpretation. Wo Sie nur über Interpretationen reden, ist auch Genitalverstümmelung eine Interpretation der weiblichen Geschlechtlichkeit. Was finden wir eigentlich so schlecht daran? Ich hoffe, dass Sie bitte meine ironische Unterton hören. Also, wie kann ich den Selbstbesitz des eigenen weiblichen Leibes verteidigen, wenn dieser weibliche Leib keine Sprache hätte? Und ich sage, es ist ja auch nur Ihre Interpretation. Sie haben eine europäische Interpretation, wir haben eine afrikanische Interpretation. Verstehen Sie, wo sind denn die Maßstäbe, um überhaupt zu sagen, das wollen wir eigentlich nicht? Und nicht nur, wir wollen es nicht, sondern es hat Gründe. Und Gründe nochmal. Ist der eigene Leib, hat er eine Sprache, spricht er auch und was sagt er und wie kann man die auch wahrnehmen? Und geht es darum, jetzt etwas an mir zu verstümmeln oder bin ich in einer Weise meines eigenen Leibes auch sicher, dass ich sagen kann, das kann nicht sein, das will ich nicht. Ja, das ist jetzt ein abseitiges Beispiel, passiert aber auch, ist Witwenverbrennung tolerabel? Habe ich mal mit einem Dresdner Kollegen diskutiert, der fand das ganz in Ordnung. Übrigens, ja, ganz erstaunlich. Ich bin der Meinung, dass er es nicht wollte, ja, aber er hat sich verrannt in der Diskussion und sagt, wenn das in Indien eine Kultur ist und die Frau macht das freiwillig, jetzt kommt der schöne Gedanke der Freiwilligkeit, ein absolut europäischer Gedanke der Freiwilligkeit. Kulturen setzen in der Regel nicht auf Freiwilligkeit, sondern es sind einfach kulturelle Prägungen, ja. Das heißt, der Hinweis auf den Selbstwert der Frau, auch nach dem Tod ihres Mannes, ist das kein Argument? Ist das nicht auch Wirklichkeit, die wir betonen müssen? Noch weiter. Ist Euthanasie ein Akt des Mitleids mit dem Leidenden? Ethikunterricht. Erste Stunde, erstes Semester. Ja, wenn die Omi doch leidet, darf man ihr doch die Spritze geben. Ja. Gibt es nicht tödliche palliative Formen der Begleitung? Komische Idee, ne? Können wir doch auch mal fragen. Muss ich den Leidenden beseitigen, damit das Leiden aufhört? Also wer interpretiert denn jetzt, also wer hat jetzt die Deutungshoheit? Muss ich durch die Hand eines anderen sterben oder darf ich an der Hand eines anderen sterben? Schöne Alternative. Ist Abtreibung die Lösung eines Konflikts? Oder kann er anders behoben werden, dass alle Beteiligten auch das Kind leben dürfen? Wo liegen die Ziele, auf die hin etwas verändert, verbessert und lösbar wird? Ist Ehrenmord in einer Kultur akzeptabel? Ist Kinderheirat akzeptabel? Erstaunlicherweise sind bei uns die Parteien dagegen, obwohl wir sonst auf die kulturelle Autonomie setzen. Argumente höre ich nicht so recht. Also ich finde die Argumente nicht so recht raus. Ich finde sie nur nicht gut. Ja? Aber gute Begründung kommt dann auch wieder nicht. Sonst ist man ja für ganz große, breite differenter Äußerungen, aber Kinderheirat, da ist eigentlich keine Diskussion mehr. Ja, letzte Frage. Hier liegt wohl auch ein Gottesbild zur Klärung vor, nicht nur ein Menschenbild. Und das leistet die Politik natürlich gar nicht. Das geht jetzt in meinen letzten Punkt über. Politik kann übrigens Gottesbilder nicht klären. Und wenn sie es tut, bitte nicht wählen. Ja, also, absolut nicht. Ja. Aber trotzdem, sie basiert natürlich auf diesen vorpolitischen Entscheidungen und deswegen nochmal die Gottesbildfrage. Religionen, deren Götter töten und töten lassen, atheistische und gleichwohl religionsförmige Behauptungen, ethisches Tun sei überhaupt nur Konstruktion und habe letzten Endes keinen Anhaltspunkt, unterlaufen aufklärerische Positionen, die wir längst gewonnen haben, aufklärerische Positionen. Diese Behauptungen müssen sich fragen lassen, ob sie eine nicht längst vollzogene, längst erkämpfte und längst ethisch erprobte Einsicht wieder hinter sich lassen. Das heißt, die aufklärerische Position, dass es Gutes gibt, das ist eine aufklärerische Position, dass sie erkennbar ist und dass sie auch vermittelt werden kann, dass ich darüber sprechen kann. Und dass es mit einem Gottesbild nicht vereinbar ist, wenn im Namen eines Gottes destruktiv, negativ, unfriedlich gearbeitet wird. Mit anderen Worten, damit komme ich jetzt zu diesem Punkt der Klärung unserer innersten Argumentationsfähigkeit. Ist der Mensch wahrheitsfähig oder nicht? Und die Aufklärung hat das mit Ja beantwortet. Die Antwort ist mit Ja, der Mensch ist wahrheitsfähig. Mit den Einschränkungen, ob wir letztlich, also wie weit wir hier kommen, aber zunächst mal einfach wahrheitsfähig und in der Wahrheit auch in der Lage, bestimmte Argumentationen abzuwägen. Damals lief es über das Stichwort der universellen Vernunft. Dem werde ich mich jetzt gleich nochmal widmen. Ja, Maßstab. Nochmal, wir sind jetzt an der Stelle, damit Sie den Gang nochmal nachvollziehen. Europa hat im Zuge der geschichtlichen Lektionen, Unfrieden, Kampf, also nochmal auch Religionskriege, aber überhaupt im Zuge seiner sehr intensiven und blutige Geschichte auch, die bis ins 20. Jahrhundert reicht, gelernt oder zumindest teilweise gelernt, sich auf etwas zu verlassen, was nun heißt, dass das Austarieren unterschiedlicher Optionen, also wie Wirklichkeit zu gestalten ist, zuzulassen ist, dass aber jede dieser Austarierungen bitte argumentativ antritt. Ja? Also nicht nach Gefühl, nicht Beliebigkeit, auch nicht nur mit Konstruktionen arbeitet, sondern in der Tat Begründungen gibt. Die letzte Begründung bleibt sie natürlich oder überhaupt nochmal schuldig. Und deswegen möchte ich die letzte Begründung für Toleranz und die letzte Begründung für Pluralismus jetzt auf eine theologische Überlegung abstützen. Auf eine theologische Überlegung abstützen. Ja, Maßstab. Universelle Vernunft ist sich selbst auch noch nicht einfach hin Leitung. Das heißt, was beurteilt sie eigentlich vernünftig und wie beurteilt sie es vernünftig? Immerhin ist Vernunft ein Großthema. Und wenn man sich auch im interreligiösen Bereich mal auf sowas wie Vernunft überhaupt mal einlässt, überhaupt als Argumentationsmoment, hat man relativ schon gutes Terrain. Es ist nämlich nicht selbstverständlich, dass Vernunft überhaupt als optativ, also als methodisches Moment anerkannt wird. Ich darf gerade einflechten, ich muss am Montag mit einer Muslimin diskutieren, in Berlin übrigens, in der Ibn Rushd-Moschee. Es gibt also eine, die heißt Ibn Rushd-Goethe-Moschee, also aberwitzige Zusammenstellung. Übrigens einem Seitentrakt der St. Johannes-Gemeinde, der evangelischen Gemeinde in Berlin. Also die Moschee wohnt jetzt bei den evangelischen Christen. Sie steht unter Polizeischutz, ich bisher noch nicht. Aber wir werden uns über das Moment Vernunft und Glaube unterhalten. Deswegen steht sie unter Polizeischutz. Das heißt, Vernunft ist das Problem. Die könnte stundenlang über Gott reden, das wäre, glaube ich, nicht problematisch. Aber über Vernunft, da brennen die Lampen an, ja? Da brennt die Sicherung. So, das heißt, was ist Vernunft hier in diesem ganzen Spiel? Vernunft gehört in die Positionen, die wir mit Überzeugung gekennzeichnet haben. Überzeugung muss vernunftbasiert sein. Bitte nicht emotional. Das macht Gespräche wahnsinnig schwierig, wenn sie mit emotionalen Positionen zu tun haben. Überzeugung ist durch Erfahrung zunächst mal abzustützen, auch durch Logik, auch durch kulturelle Prägung. Auch Kulturen sind ja nicht illogisch in der Regel. Sie haben bestimmte Erfahrungsmomente. Mehr aber noch, kommt jetzt noch ein Moment, ein Vertrauen nochmal in die Wahrheitsfähigkeit des Menschen. Ein Vertrauen in die Stimmigkeit einer gemeinsamen Welterfahrung. Also wenn man die mal hochholt, wäre schon die Frage, muss ich zwingend einen Andersgläubigen einen Kopf kürzer machen, weil er meine Meinung nicht teilt. Es ist vernünftig nicht zu begründen. Es geht aber noch tiefer und das ist jetzt mein letzter Gedanke. Und das ist jetzt schon auch ein Sprung. Das Vertrauen in die Stimmigkeit auch der Offenbarung. Auch da, wo sie nicht einfach hin rational übersetzt werden kann, ist eine der großen Quellen unserer Toleranz. Ich spreche jetzt vom Christentum. Ich kenne sie nicht, weil ich kenne nicht ihre Gläubigkeit, das spielt jetzt gar keine Rolle. Aber was ich zeigen kann, ist, dass die Evangelien von einem Vertrauen in die Stimmigkeit der Worte Jesu getragen sind ohnehin, aber dass diese Stimmigkeit auch darin besteht, dass Jesus in einer Weise mit Welt umgeht, auch in einer Weise mit dem Dasein des Menschen umgeht, die letzten Endes so etwas wie Toleranz ermöglicht, Pluralismus ermöglicht und gleichzeitig wahrheitsfähig bleibt. Ja, wie? Gehen wir gleich ans Ende. Eines der großen Bilder, das aus der Offenbarung kommt, sind die Bilder einer Stadt. Wir haben die Stadt Babel, in der offensichtlich alles daneben geht. Das heißt, die eigentliche Stadt der Verwirrung. Bilbul heißt übrigens Wirrwarr. Bilbul ist eine Sprachnachahmung. Also jeder sagt Bilbul, Bilbul, Bilbul. Das heißt, man versteht sich nicht mehr. Also im Grunde genommen die Stadt selbstischer Verwahrung. Sie hat sich gegen Gott übrigens abgeschirmt und versucht nun eine Zusammenballung zu erreichen. Die Zusammenballung, in der sich aber ihre Sprache dezentralisiert. Das Einfache wird nun vielfach. Aus dem Vielerlei entsteht kein wirkliches Qualitätsganzes. Einheit wird nun einerlei, Vielheit wird vielerlei. Und das Ganze kippt ins Wirre. Das ist eines der großen Bilder. In dieser Stadt ist kein Raum für das Göttliche und die Leute verstehen sich nicht mehr. Die Evangelien bauen ein Gegenbild auf, und zwar aus den Worten Jesu. Die Apokalypse hat es dann wiederum in eine Stadt gegründet. Also hier steht jetzt Stadt gegen Stadt. Ja, das ist ein sehr geheimnisvolles Bild. Es ist nämlich die Stadt, die von oben kommt, durchdringende Herrlichkeit. Das Alte wird erstmal verwüstet, dann kommt aber wieder eine Stadt. Unvorstellbar. Und ein Zeichen höchster Lebendigkeit. Das Interessante ist, dass diese Stadt nicht von uns erbaut wird. Und jetzt kommt, glaube ich, das, was das Christentum in diese Zwischenzeit baut. Das heißt also auf der einen Seite die erfahrene Verwirrung dieser Welt und auf der anderen Seite ein dritter Beginn übrigens. Der erste Anfang war die Schöpfung, der zweite ist die Erlösung, der dritte ist die Apokalypse. Also kommt noch mal etwas. In dieser Zwischenphase stehen wir. In dieser Zwischenphase gelten zwei Dinge. Herr der Geschichte, also wirklich im Sinne des Herrseins, ist nicht der Mensch. Verbietet übrigens von vornherein auch schon theokratische Momente. Also schon von vornherein. Das heißt, der Mensch übersetzt jetzt nicht den Willen Gottes in politische Systeme. Es geht schon nicht. Nochmal Erik Peterson. Der zweite Gedanke, dass dieses Herrsein Gottes gleichzeitig eine Vorbehaltenheit bedeutet. Das heißt, wir können nicht definieren, wann denn endgültig dieser Zustand der Gelöstheit, des Geordneten, der wirklichen Stimmigkeit des Daseins kommt. Wir können ihn übrigens auch nicht gut beschleunigen. Wir können mitarbeiten, also die Cooperatores Veritatis, das können wir sehr wohl sein, die Mitarbeiter daran. Aber wir sind nicht die eigentlichen Herren dieses Vorgangs. Von daher übrigens auch eine bestimmte Bescheidung christlicher Politik oder Politik von Christen, besser gesagt. im Unterschied zu totalitären Systemen, die diese Formen also ganz eschatologischer Erlösung verheißen. Ja? Marx hat ja im Grunde genommen die Apokalypse gewissermaßen vom Kopf auf die Füße stellen wollen. Also die Beschwörung dieses dritten Zustandes, der dann realpolitisch werden soll. Mit allen Folgen, die wir kennen. Anti-Babel. Wird aber dann nochmal Babel. Aber was uns auch verboten ist, beziehungsweise was nun schön wird, dass in diesem Arbeiten an einer künftigen Gemeinsamkeit, die uns jetzt noch verwehrt ist, eine Form von Zulassen möglich ist. Eines der großen Beispiele Jesu, das einem nicht so gut runtergeht, weil wir eher auch hier mehr sozusagen mehr vielleicht mehr Entscheidungskraft wollten, ist das Beispiel vom Unkraut und vom Weizen. Das heißt, wie beurteilen wir andere? Wie beurteilen wir ein Tun, das unserer Vorstellung nicht entspricht, das vielleicht sogar definitiv nicht gut ist? Und dennoch ist es uns verwehrt, dreinzuschlagen. Das heißt, die Nicht-Gewaltbereitschaft des Christentums spielt hier eben auch nochmal eine große Rolle. Das Nicht-Urteilen, den Versuch, den Weizen selber auf dem eigenen Acker zu ziehen, aber nicht über das Unkraut des anderen sich zu äußern. Heißt nicht, dass nicht Politik sowas tut, wie natürlich normative Aufstellungen, aber es verbietet sich im Letzten ein Verurteilen. Es verbietet sich im Letzten überhaupt ein Urteil über Geschichte. Das ist auch schon schwierig. Das heißt, die eigentliche Lesung der Geschichte untersteht uns nicht. Das ist wohl der Fall. Und von daher untersteht uns auch nicht ein Tun, das ist eben das ganz Schwierige, indem wir behaupten, auf der Seite des Guten zu stehen gegen die Bösen. Das sind Schwarz-Weiß-Positionen, die, glaube ich, vom Evangelium her nicht gedeckt sind. Kierkegaard hat darüber gesagt, der Gute muss sich immer auf die Seite des Bösen stellen, weil er nämlich noch nicht begriffen hat, dass er da eigentlich auch noch hingehört. Also das heißt, unsere Lösungen müssen selber von uns auch immer in der Frage bleiben. Nicht, dass wir sie nicht vorschlagen, aber wir können nicht einfach hin tun, als wüssten wir. Und letztlich, ich will das jetzt mal abkürzen, vielleicht können wir das im Gespräch nochmal leben. Toleranz heißt hier im Sinne Christi. Nochmal wiederhole das. Nicht Toleranz, weil es keine Wahrheit gibt, sondern Toleranz, weil wir, das mache ich jetzt mal vorsichtig, in der Annäherung an Wahrheit sind und weil wir die Wahrheitsfähigkeit des Menschen behaupten. Das heißt, eine Wahrheitsfähigkeit, die allerdings, wiederum gesagt, lebendig ist. Staatliche Ordnung muss normativ sein, das heißt, bestimmte Regeln auf Dauer erlassen. Aber die Anwendung in den jeweiligen Situationen, die Anwendung im Einzelfall, genauso schwierig, wie es eben bioethische Regeln gibt, die dann aber immer wieder am Einzelnen zu überprüfen sind, ist ein Vorgang des Lebendigen und fordert jede Kraft und jeden Einsatz und fordert in diesem Sinne, nochmal ganz anders gesagt, Geist. Herr der Geschichte ist der Heilige Geist. Das ist dasjenige, was wir wohl abnehmen können seit Pfingsten. Der gemeinsam tragende Urgrund. Es ist übrigens der Geist der Wahrheit. Und er erweist sich in den einzelnen Entscheidungen innerhalb unserer Entwicklungen. Er erweist sich immer wieder auch an der Überprüfung dessen, was wir normativ kennen, aber dann wieder die Frage, ist das in diesem Fall anzuwenden und wie ist es anzuwenden? Und in diesem Sinne ist nun die letzte Begründung, glaube ich, der Pluralität etwas, was ich mit Kyrill von Jerusalem formulieren will. Ganz alter Kirchenvater, 4. Jahrhundert. Der Augenblick, wo man wirklich an Gott gerät, ist noch mein Satz, noch nicht Kyrill. Der Augenblick, wo man dann wirklich an Gott gerät, gerät man an einen lebendigen und lebenspendenden. Und seine Eigenheit ist, und das ist ganz unglaublich, dass er unendlich viele Lösungen für viele Probleme hat. Das klingt jetzt natürlich simpel und da kann man sagen, ja, damit kann ich nicht Politik machen. Mag sein. Aber wissen Sie, was es gibt? Es gibt Vertrauen, es gibt jetzt ein vorpolitisches Vertrauen in eine Kraft, die nicht die meine ist und die über meine begrenzten Fähigkeiten, etwas in Ordnung zu bringen, noch weit hinausreicht. Das heißt, auch dort, wo etwas in Unordnung ist, kann der Geist noch etwas in Ordnung bringen. Warum sind totalitäre Systeme gescheitert oder letzten Endes zerrüttet worden? Die letzten, die wir kennen, alle durch Christen übrigens, die im Vertrauen auf diesen Geist nicht sehr viel mehr anders hatten als Kerzen und Gebete und die doch gewonnen hatten, erstaunlicherweise. Ich lese Kyrill. Ein und dieselbe Quelle ist es, die den ganzen Garten bewässert. Ein und derselbe Regen, welcher auf die ganze Welt herabkommt. Aber weiß ist er in der Lilie, rot in der Rose, dunkelgelb in den Levkoyen und Hyazinthen. In bunter Verschiedenheit zeigt er sich in den verschiedenartigen Dingen. Anders in der Palme, anders im Weinstock. In allem ist er alles, immer wieder der Geist. Obwohl er nur von einer Art und in sich selbst nicht verschieden ist. Nicht ändert sich der Regen, kommt bald so, bald anders nieder, sondern er richtet sich nach der Beschaffenheit der Dinge, die ihn aufnehmen, und wird für das einzelne Ding das, was ihm entspricht. Jetzt sind wir wieder in diesem resonanten Moment. So ist der Heilige Geist nur einer, von einer Art ungeteilt, aber er weist jedem die Gnade zu, wie er will. Für Kyrill ist das Bild, um das mit seinem Wort nochmal zu sagen, Christus hat die Gnade des Geistes Wasser genannt. Warum? Er kommt in einer einzigen Form herab, wirkt aber auf verschiedene Weise. Damit der Schluss nicht nur fromm ist, will ich noch etwas trockener hinzufügen, Pluralität. Pluralität sitzt an der Wurzel gegenseitigen Verständnisses. Warum? In gegenseitiger Anerkennung im je größeren Reichtum der Welterschließung. Jeder von uns erschließt ja Welt, ja, individuell. In dieser Wurzel gegenseitiger Anerkennung, dass jeder von uns Zugang zur Welt ist, liegt eine Signatur des Guten. Zur Signatur des Bösen gehört, dass es sich egozentrisch und egomanisch verschließt. Das Böse ist immer eingekapselt. Zur Signatur des Guten gehört es bonum effusivum sui, das Gute verströmt sich. Und deswegen ist das die Vielheit der Anschauungen, die Vielheit der Weltzugänge, die Vielheit auch der Welt, der Lebensbewältigung eine Form, in der der Geist in der Welt wirkt. Pluralität ist nicht etwas Nachgetragenes, das man sozusagen mühsam dem Christentum abbringen muss. Es sitzt an seiner Quelle, denn der Geist ist lebendig und macht lebendig. Ich schließe mit Chesterton und rede ich schon so lange zu den Leuten, dabei haben sie mir nichts getan.
Vielen herzlichen Dank. Also der Bogen ist jetzt natürlich sehr weit gespannt und ich weiß gerade in Rom und ein Kunsthistoriker hat gesagt, er erklärt uns die Bilder und er macht es immer wieder neu im Sprechdenken. Und meine Erfahrung habe ich mit Ihnen auch immer wieder. Ja? Also eben, wir haben Teil in Ihrem Sprechen am Denken. Ja? Das, ja? Ja, das ist sehr schön. Also ich bin die Hüterin der Zeit mit dieser undankbaren Aufgabe, aber also wir haben jetzt so viel von der Vielheit und sozusagen dem Reichtum der Pluralität gesprochen, dass ich nicht schließen möchte, ohne hier den offenen Raum für Fragen zu eröffnen, der sozusagen auch ein Zeichen der Pluralität und des Reichtums hier in der Zuhörerschaft ausdrücken soll. Also es gibt die Möglichkeit, jetzt nachzudenken, weiterzudenken, auch eine Frage zu stellen.
Bitte. Ich habe eine ganz kurze Frage. Ratzinger hat die Vernunft eigentlich in die Diskussion hineingebracht. Glauben Sie, dass das für den Islam etwas gebracht hat? Hat es eine Offenheit, eine Veränderung, eine Diskussion gegeben?
Insofern, als die Vernunfttradition in dem 11., 12. Jahrhundert bei den großen spanischen Philosophen, also vor allem spanischen Philosophen, da ist, also eben Rushd, Averroes und so. Das ist eben gerade das Thema von Seyran Atish in Berlin, in der Im Rushd Goethe-Moschee. Ja? Also das sind natürlich jetzt Elite-Fragen, ganz klar. Aber das sind immerhin Zeichen einer zumindest Neubesinnung auf die eigene Tradition. Also ganz von außen kann man das Thema nicht bringen, aber wenn es selbst in der eigenen Tradition da ist, kann man es aufwecken. Ja? Wäre sehr viel schwieriger in einer Naturreligion, da haben Sie viel größere Probleme. Aber gerade diese philosophischen Diskussionen, übrigens auch immer wieder mit Christen und Juden, also ein Jude, ein Christ, ein Moslem diskutieren miteinander, das ist so ein klassischer Topos. Und da geht es immer wieder um die Äquivalenz der Vernunft. Das ist ein schönes Thema. Ja, also in dem Sinne hoffnungsvoll. Es gibt nie eine Garantie für Gelingen. Also, dass Goethe in die Moschee einbaut, ist natürlich ein bisschen ein starkes Stück, aber warum nicht? Also, es ist besser, so jemanden einzubauen, weil es damit natürlich genau jetzt auch eine Öffnung signalisiert, im Sinne dieser universellen Vernunft. Ja? Und das ist gut, verstehen Sie, das ist eine vorletzte Plattform, die letzte ist es nicht. Aber es ist schon sehr gut, wenn man vorletzte Plattformen erreicht. Ja?
Sie haben gesagt, dass das dritte Geschlecht ist nicht biologisch, sondern ja, nur psychologisch. Ist das bei der Homosexualität auch so?
Ja, natürlich nicht. Wieso? Also wir haben nur XX, XY-Chromosomen. Allerdings muss man sagen, bei präziser, also Herr Brunheimer ist da sehr viel besser drin als ich, aber wir kennen mittlerweile XXY-Chromosomalität. Das heißt, wir haben verschiedene Varianten, aber wir haben nicht ein drittes Geschlecht im Sinne einer neuen Ausstattung mit anderen Chromosomen. Es gibt immer entweder XY in irgendeiner Kombination, aber es gibt nicht ein drittes Geschlecht, das jetzt Z, A hätte oder so. Verstehen Sie so? Das heißt, immer ist auch prävalent, auch bei XXY ist prävalent der maskuline Typus. Wenn ein Y drin ist, ist es ein Mann. Der weiß es meistens gar nicht. Muss man auch nicht wissen. Vielleicht sind wir auch verschiedene. Ist auch voll funktionsfähig. Ja? Das ist jetzt nicht eine Frage, ob sich damit was Drittes etabliert. Ja? Also das ist unstrittig. Das Parlament hat darüber auch gar nicht gestritten, interessanterweise. Das deutsche Parlament. Die kennen die Faktenlage und machen trotzdem Gesetze. Also es ist erstaunlich. Sie machen Gesetze nach dem Modus der Anfrage, also der Bedrängnis dieser Personen. Ja? Das heißt, jetzt müssen wir tolle Steuergelderverschwendung, jetzt müssen sämtliche Dokumente neu gedruckt in den Schulen, es müssen und so weiter und so weiter.
Vielleicht, wenn ich da nur ergänzen darf, auch von einer Wissenschaftlerin aus Deutschland, die dazu einer Ärztin, die ein Interview gegeben hat, dass das eigentlich einen enormen Druck auch ausübt, weil all jene, die tatsächlich, das ist eine pathologisch, ja, also dieses Twittertum oder Intersexualität, wenn das wirklich sozusagen biologisch behandelt ist, ist das ganz dramatisch, wenn jemand sozusagen nicht weiß, welchem Geschlecht er zugehörig ist. Mhm. Und das ist ein unglaublicher Prozess, der medizinisch, psychologisch und so weiter begleitet werden muss, weil die eine große Sehnsucht haben, zu wissen, wer sie sind. Mhm. Und mit der Option, sozusagen jetzt eine dritte Option da reinzulegen, eigentlich ein enormer Druck entsteht, eben sich in der Unentschiedenheit zu bleiben. Ja, das ist noch einmal ein Druck, aber nur als Ergänzung. Ja.
Diese Fälle liegen im Promilbereich.
Die liegen im Promilbereich.
Auch das, ja.
Bitte. Ja, ich wollte mich auf jeden Fall bedanken für, gut, nicht nur ein Gedanke, aber besonders dieser letzte Gedanke, dass das Gute oder auch dieser Geist sich verschiedenartig darstellt, oder, weil ich glaube, das ist eine große Hoffnung, ist ein schönes Bild auch in der Erziehung oder auch in der Dozenz, wenn man über diese Themen wie Ethik oder andere Themen spricht, nicht, also dass man einfach die Schönheit einfach der verschiedenen Meinungen auch irgendwo wahrnimmt. Also dass man sich freut, dass man mit jemandem in Gespräch kommen kann, der vielleicht die Sachen anders sieht und dass man sich freuen kann, dass er das anders sieht und nicht gleich beleidigt oder irgendwo in den Hintergrund getreten fühlt oder sonstiges. Nicht gestern zum Beispiel am Abend, muss ich das fast erzählen, weil das ist die ganze Zeit mir gekommen, ist einer zu mir gekommen, der einfach sehr auffällt durch seine Intensität des Meinungsgebens im Unterricht, also in der Universität. Und der hat zu mir gesagt, ich bin halt dieser Millennial Snowflake. Ja? Irgendwo muss man mich entschuldigen, ich bin ja ein Millennial Snowflake. Ja? Und ich
Sagt mir gar nichts, was ist das?
Das ist sogenannte, also ich bin einzigartig, dieses Snowflake, also das ist ein Bild für Einzigartigkeit, jeder Mensch ist so einzigartig.
Ach so.
Und Millennial ist irgendwie dieses, einfach, man muss sich einfach da auch darstellen und äußern und so weiter. Und es ist schwer, dass man miteinander zusammenkommt.
Ach so, ja, gerade umgekehrt.
Genau.
Also gerade umgekehrt.
Ja, eben, also es ist, gut, das ist ein Paradoxon, aber es ist irgendwo, ich glaube, das ist ein schönes Ideal, nicht? Also, dass man sagt, diesen Menschen oder auch einfach, dass dieses, das Wahrnehmen von anderen Meinungen etwas Schönes sein kann, dass man sich erfreuen kann, dass es gut ist, nicht? Also, dass das Gute einfach, dass man auch gewinnt, nicht? Das ist, glaube ich, etwas, was uns heutzutage so fehlt. Ja,
man müsste, also, das kann man jetzt alles nicht machen, aber ich sage vielleicht einen Satz dazu. Das Christentum hat eine Kultur entwickelt, in der es Ich gibt. Ja? Es gibt Sprachen, in denen ich kein Ich formuliere. Es gibt Kulturen, die kein Ich haben. Das heißt, es ist ein enormer Gewinn, dass wir überhaupt Ich sind, ja? Individualitäten. Und der Gewinn besteht genau darin, dass diese Individualitäten untereinander kommunizieren. Was hier jetzt, was dieser Kollege oder was gesagt hat, ist gerade das Umgekehrte. Das war so eine Idee des 19. Jahrhunderts. Je individueller, desto abgeschlossener. Also jeder Mensch so eine Monade, ne? Noch fensterlos noch dazu. Also ich ersticke in meiner, ich bin zwar großartig, aber keiner merkt's, ne? Also ich sitze so in meiner einsamen Wüste und ringsum ist niemand, der sich, und so weiter. Also Karl Stirner hat solche Dinge entwickelt. Es ist geradezu absurd. Das heißt, das Konzert, also wenn wir nochmal von Babel ausgehen, in Babel redet jeder für sich. Ja? In der goldenen Stadt am Ende ist eine unglaubliche Transparenz, also immer über das Licht ausgeführt. Und das heißt, verstehen Sie, wir werden endlose Gespräche führen, viel besser als jetzt. Ja? Jetzt sind Sie ja äußerst beschränkt und vielleicht sogar auch langweilig. Aber kann man sich mal vorstellen, sich mit jemandem endlos schön zu unterhalten? Ja. Ja. Und zwar nicht, weil der mir wiedergibt, was ich schon gesagt habe, sondern weil es wirklich, also das Moment des Neuen, also diese Innovation, die im Gespräch liegt, ja, das ist das, was hier gedacht wird. Und da geht es immer noch tiefer, immer noch tiefer. Das schaffen wir ja jetzt nicht, ja. Aber dass das am Horizont steht, das ist, glaube ich, das ist die, also wenn schon Pluralität nicht nur ein Begriff ist aus der Politik, dann ist er eigentlich ein Begriff der Güte Gottes, ja. Hätte die Schöpf... Na gut, das lassen wir jetzt alles weg. Gut, danke. Aber die Dame noch?
Ja, ich wollte nur sagen, über diese Diskussion mit dem, über das dritte Geschlecht, ich dachte eben auch immer, ja, das gibt es eben biologisch und man sollte doch so liberal sein. Ich habe jetzt begriffen, dass man mit dem eigentlich den Menschen ihre Lesbarkeit, die Möglichkeit der Lesbarkeit wegnimmt. Weil wenn ich mich jetzt in dieses dritte Geschlecht eben einordnen muss, weil eben die Umstände, die biologischen, die gesundheitlichen Umstände so dramatisch sind, wie komme ich da wieder raus?
Ja, also die Frage geben wir an Herrn Kollegen Ronheimer morgen weiter. Vielleicht wird er mir überhaupt rundheraus widersprechen, das ist auch noch möglich. Aber
gute Dinge oder irgendwie, die so verkauft werden, sind ganz schrecklich in Wirklichkeit.
Okay, also die Frage können wir, glaube ich, delegieren an morgen.
Vielleicht als Letzte. Ich habe eine Frage zur Sterbehilfe. Das ist ja sehr auch verschoben irgendwo, weil jeder hat da seine eigenen Ansichten dazu. Und ich denke mir, wie weit können wir auch als Menschen, wir zögern ja den Tod heutzutage mit so viel auch hinaus, ja, wo man sagt, man nimmt Medikamente, um zu leben, man hängt an irgendeiner Maschine, um zu leben. Ja. Es ist ja ganz schwierig zu differenzieren, töte ich jetzt jemanden, wenn ich eine Maschine abstelle? Oder wenn ich jetzt keine Medikamente nehme mehr, weil sie mir auf der einen Seite nicht mehr gut tun, aber mich am Leben erhalten. Ja, da ist die Grenze so verschoben, finde ich. Ja.
Ja, die Grenze ist auch nicht gut zu definieren, aber es gibt trotzdem eine Grenze. Die besteht in der Differenzierung von töten oder sterben lassen. Ja. Sterben lassen ist nicht töten. Und das ist jetzt die Kunst zu erkennen. Wann lasse ich jemanden sterben? Ja. Ja gut, eben, aber das lässt sich schon differenzieren. Also so ganz rätselhaft ist das auch wiederum nicht. Das heißt, auf der einen Seite ist es natürlich eine ärztliche Erkenntnispflicht, auch das zu sagen. Auf der anderen Seite kann der Sterbende oder der Betroffene selber mitsprechen. Er kann eine PEC verweigern, eine künstliche Ernährung jederzeit. Das heißt nicht, dass der Suizid begeht. Das heißt es überhaupt nicht. Sondern es heißt, in diesem Sinne dem eigenen dem Sterbevorgang sein Recht geben. Ja, also da, versteht ihr, da hätte ich jetzt weniger Angst. Es wird so viel Angst gemacht, dass wir jetzt schon wieder in die Frage eines Suizids reingehen, wenn wir jetzt nicht die allerletzten Möglichkeiten ausreizen. Dazu gibt es eben eine Patientenverfügung und auch ein Patientenrecht, und es gibt die Möglichkeit zu sagen, ich esse heute, ab heute nichts mehr, weil ich nichts mehr essen kann, und ich verbitte mir auch jetzt künstliche Nahrung. Das ist nicht Selbstmord. Also da gibt es schon, ich glaube, da ist die Diskussion schon auch mittlerweile ganz gut.
Ja, aber das schränkt ja auch der Staat irgendwo ein, diese Patientenverfügung. Da kann ja auch nicht sagen jetzt, ich möchte jetzt das und das, ich kann mir nicht aussuchen dann. Sondern das ist
ja, es ist so, die Patientenverfügung, ja, ist richtig.
Und so wie wir jetzt eben gerade die Diskussion hatten mit dieser Gleichgeschlechtlichkeit oder sowas, oder Homosexualität oder sowas, das lässt ja der Staat mittlerweile zu. Ja? Also es ist ja nicht alles, was der Staat jetzt gut heißt, auch wirklich gut dann. Ja?
Das dritte Geschlecht hat mit Homosexualität jetzt mal nichts zu tun. Das müssen wir bitte auseinanderhalten.
Verschiedene Punkte gesehen.
Ja, er schränkt es ein, und auch mit Recht, zwar deswegen, weil die Patientenverfügung nie den Einzelfall lösen kann. Sie haben einen Unfall und sind bewusstlos, und dann steht drin, ich will nicht an Maschinen sterben oder so. Der Arzt, der sich daran hält, wird verurteilt, und auch mit Recht. Der muss sie nämlich an die Maschine anschließen. Der muss sie an die Herz-Kreislauf-Maschine anschließen. Das heißt, Sie können ja nicht im Vorhinein Ihre persönliche, je problematische Situation entscheiden. Das heißt, die erste Entscheidung hat der Arzt. Aber in dem Augenblick, wo die aber dann kommen natürlich noch mehr Player ins Spiel, ganz eindeutig. Und dann kommt auch ihre Entscheidung ins Spiel. Das heißt, er wird irgendwann mal, das ist eben die Abwägung, die er leisten muss, übrigens auch mit der Familie leisten muss. Und wenn Sie Ihre Meinung gegeben haben, dass Sie grundsätzlich lebensverlängernde Maßnahmen ablehnen, die nur ein Hinauszögern des Sterbens bedeuten, wird der Arzt sich dem wohl auch fügen. Schwierig ist die Frage des Hirntodes, da gehe ich jetzt aber nicht rein. Das heißt, wenn Sie jemand, der beatmet ist und Herz-Kreislauf ist aufrechterhalten, aber das ist Hirntod, wenn Sie da abschalten, setzt natürlich sofort binnen kürzester Zeit der Tod ein. Das heißt, man hat absolut den Eindruck, man tötet jemanden. Ich stehe hier neben einem Kollegen, da weiß ich nicht, was er denkt, deswegen traue ich mir jetzt nicht so recht. Aber also mein Mann, Entschuldigung, ich muss jetzt auf fremde Autoritäten verweisen, hat sich sehr intensiv damit befasst und sagt, Hirntod ist tot, da kann ich nichts mehr dran machen. Und dieser Punkt, dass man hier abdreht und abschaltet und dann die letzten Zuckungen sind sozusagen sinnfällig scheußlich, ja. Aber da ist nichts mehr. Also ich weiß nicht, Herr Ronheimer, Sie haben morgen volle Breitseite für Ihr Intervenieren. Aber wir können natürlich Simulationen herstellen. Ja? Ein Mensch, der atmet und dessen Herzschlag geht, ist für uns lebendig, auch wenn hier oben Feierabend ist. Ja?
Nehmen Sie den Fall Alfie.
Nochmal?
Nehmen Sie den Fall Alfie in England.
Ja.
Wie sehen Sie den? Nicht?
Okay, da bin ich nicht drin. Entschuldigung, das weiß ich nicht. Ich weiß, es gibt jetzt die also weiß es nicht, aber generell, also die Hirntoddiskussion ist komplex, weil sie letzten Endes auch konventionelle Anerkennung hinausläuft. Tod ist ein währendes Geschehen und nicht ein Punkt, immer wieder einzuräumen. Das heißt, wann geht man in dieses Geschehen rein und wann hört man es dann endgültig auch auf? Das ist eine offene Frage. Aber ich würde mal für nicht so viel Angst hier plädieren. Nein, weil ich glaube, dass die Art meiner, also sozusagen die Differenz zwischen töten und sterben lassen, behalten Sie die einfach mal. Das kann von außen her gesehen völlig identisch aussehen, aber hier spielt die Intention dessen, der mit Ihnen umgeht, oder Ihre eigene Intention mit sich selber, die ausschlaggebende Rolle. Die ausschlaggebende Rolle. Wenn ich nicht mehr esse, heißt es nicht, dass ich mich umbringe. Das ist so ein Käse. Ja? Mein Organismus kann nicht mehr. Und dann stopfe ich nicht. Auch noch. Sie können auch verweigern, an den Herz-Lungen-Apparat angeschlossen zu werden. Das würde Ihnen nichts helfen. Das muss der Arzt machen, wenn Sie vom Unfall kommen. Und muss er mit Recht machen. Weil er muss bestimmte Situationen überbrücken, um zu sehen, ob überhaupt Leben weiter möglich ist. Und manchmal hilft eine Weiterbeatmung tatsächlich, dass sie wieder zu Kräften kommen, dann darf er nicht sagen, also da lohnt sich schon eh nichts mehr. Ja? Aber wenn es nicht mehr geht, dann ist natürlich genau der Prozess umzudrehen, das heißt von einer kurativen in eine palliative Situation. Kurativ heißt, es wird nochmal versucht aufzubauen, zu heilen. Palliativ heißt, es wird ein Mantel drum gelegt. Das ist ein sehr schöner Ausdruck. Ein Mantel um den Sterbevorgang. Es muss nicht schmerzen. Das muss es gar nicht. Jetzt sind wir in ganz andere Diskussionen geraten.
Gehört zum Geist dazu, dass er ganz woanders landet. Zur Materie gehört dazu, dass man an einem Tisch sitzen darf und essen. Und ich lade dazu herzlich ein. Ich muss aufs Programm schauen. Wir sehen uns dann anschließend hier. Naja, ich glaube, es wird dann 20.15 Uhr werden. Ja, geben wir uns noch ein akademisches Viertel dazu, also 20.15 Uhr wieder. Dankeschön.